Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen Ben Richter. Ben Richter macht den YouTube-Kanal Ben Richter-Schlechte Philosophie, obwohl es sehr, sehr gute Philosophie ist, und redet darin gerne sehr viel und sehr intensiv über Nietzsche. Aber bevor das hier irgendeinen aus dem Publikum abschreckt, es ist überhaupt nicht anspruchsvoll, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich sehr interessante Videos. Gerade die letzten haben mich dabei besonders gecatcht, weil du stellst immer ein Video dar und analysierst es anhand des Willens zur Macht. Und dieses Konzept finde ich ganz, ganz spannend und darüber will ich heute gerne sprechen. Herzlich willkommen, Ben.
Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Ich kann mir schon denken, warum du das Thema so interessant findest. Ich behaupte einfach mal, weil es eigentlich so aus der Praxeologie auch sehr nahe liegt, oder? Man sagt so, der Mensch strebt nach einem besseren Zustand. Er handelt, weil er immer ein Ziel im Kopf hat und von dem glaubt er, dass es ihm gut tut. Und wenn man so von dem Willen zur Macht ausgeht, den der Mensch antreibt, dann kann man plötzlich menschliches Verhalten sehr gut erklären.
Aber die Praxeologie erklärt nicht, wie menschliches Handeln funktioniert oder warum Menschen handeln, wie sie handeln. Das macht die Psychologie. Und ich denke, da ist genau der Knackpunkt. Das betrachtet die Ökonomie überhaupt nicht als ihr Anspruchsfeld. Ja. Und das ist das, was mir was gegeben hat. Ich habe mich schon hier und da immer wieder gefragt, okay, ganz ehrlich, ich habe einfach die Woken für ein bisschen gestört gehalten und gedacht dann so, ja, die versuchen halt, um jeden Preis Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber deine Interpretationen, dass dahinter ein Wille zur Macht steckt, der ist mir vorher ehrlich gesagt nie so richtig gekommen. Und deswegen war ich ziemlich beeindruckt von den Videos.
Ich glaube, es ist dir aber auch schon gekommen, so an zum Beispiel Sozialismus. Oder glaubst du, dass diese Sozialismus-Leute, dass die wirklich ganz uneigennützig sagen, ich will einfach, dass allen gut geht, dass alle dasselbe haben? Oder sind das doch die sich dann irgendwo im Vorteil sehen?
Ja, ich halte das für einen Trick. Ja. Also jeder sagt das. Das sagen auch die Rechten. Das werden ja auch Nazis sagen. Jeder sagt dir, dass er der eigentlich moralisch Gute ist. Ja. Und damit fängt eigentlich jeder Standpunkt immer erst an. Und dann kommt so langsam aber sicher, ja, aber wie sagen Sozialisten immer so schön, man kann kein Omelett machen, ohne ein paar Eier zu zerbrechen. Also ja, das ist irgendeine Form von Schaden muss immer da sein. Ja, und man kann ja nichts dafür, das ist nur irgendwie Kollateralschaden. Und wenn du dann langsam aber sicher analysierst, dass dieser Kollateralschaden aber doch ganz schön groß ist, dann geht es in die Richtung zu analysieren. Vielleicht ist doch deine Methode nicht die geeignetste.
Ja, aber vielleicht ist sie die geeignetste. Weil das ist halt das, was Nietzsche sagt. Er sagt relativ konkret hinter diesem Schrei nach Gerechtigkeit. Und als Nietzsche geschrieben hat, da war Marx auch schon da und da hat er so eine kleine Fanbase gehabt. Da war Marx noch nicht so groß, aber Nietzsche hat ja den Kommunismus vorausgesagt, dass der kommen wird und dass der zu Toten führen wird. Sehr kluger Kopf gewesen. Mhm. Und er hat damals schon gesagt, hinter dem Kampfbegriff Gerechtigkeit sich zu verstecken, und da hat auch schon das Sozialistische mitgesprungen, da steckt eigentlich der Racheimpuls dahinter. So, und das ist dann, wenn man das so sieht und sagt, dass man als Prämisse nimmt, dann wundert es nicht, dass so viele Menschen sterben, wenn Sozialismus praktiziert wird, wenn man schon vermuten kann, dass im Anfang eigentlich das dahinter steckt, dieser Gewaltakt, Gewalt ausüben zu wollen. Gerade von denen, die halt zum Beispiel schlecht weggekommen sind, die viel Neid haben, die eigentlich hinter dem Begriff Gerechtigkeit verstecken. Ich will eigentlich, dass die auch so wenig haben wie ich, den Reichen soll alles weggenommen werden und so weiter. Wenn man das sieht, das psychologische Element, dann wundert es nicht mehr ganz so, was da das Resultat dessen ist. Ja. Mhm.
Um das für mich nochmal kurz im Kopf einzuordnen. Wenn ich mich nicht irre, ist Nietzsche 1900 gestorben. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie alt er ist. Klar, ich kann jetzt gerade auf Wikipedia nachsuchen, aber Nietzsche ist auch noch relativ früh gestorben, aber da das Kommunistische Manifest 1948 geschrieben wurde und veröffentlicht wurde, ist es ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so weit hergeholt, dass Nietzsche schon mit Marx Ideen vertraut war, oder?
Ja, er ist 1844 geboren.
Ja, genau. Ja, also, dass die Ideen von Marx zu dem Zeitpunkt schon länger populär waren, wird Nietzsche ja nicht entgangen sein.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie groß das dann schon damals war. Ne? Die Idee war da, aber dass Sozialismus schon so ein großes Ding war, ja nicht, ne?
Nicht in der Praxis, im Sinne von russischer Revolution oder sowas, aber in intellektuellen Gedanken. Diese Leute waren damals alle irgendwie Marxisten. Aber jetzt sind wir schon voll ins Thema gesprungen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen leichter einsteigen. Und zwar, indem du mir erstmal beschreibst, du bist ja nicht von jetzt auf gleich, hast du dir gesagt, so Nietzsche, der ist es, sondern du bist ja irgendwie wahrscheinlich auch da reingerutscht. Magst du vielleicht ein bisschen die Geschichte da drin dazu erzählen? Was hat dich eigentlich daran fasziniert und wie bist du dazu gestoßen?
Ja, es ist jetzt ein bisschen her, deswegen verzerre ich vielleicht ein bisschen aus heutiger Perspektive. Ich habe Nietzsche irgendwann vor über 10 Jahren, weit über 10 Jahren mal das erste Mal gelesen, so in den Anfang 20ern, glaube ich, oder so. Und einfach aus dem Gedanken heraus, ich muss mich jetzt auch mal mit was Anständigem befassen und Philosophie. Und wen liest man da? Friedrich Nietzsche ist so ein großer Name, das hat man schon in der Schule irgendwie gehört. Und dann habe ich mir Also sprach Zarathustra gekauft und dann noch Ecce Homo, was ja so nach außen hin als so ein biografisches Werk beschrieben wird. Und dann habe ich angefangen.
Ich stoße dir alle um.
Für die Zuschauer, die es nicht wissen, bevor wir gestartet haben mit der Aufnahme, hat
habe ich schon angekündigt.
Die werden umfallen irgendwann.
Ja. Okay, ja. Also ich habe sie auch alle mal gelesen, aber ich glaube, du bist wesentlich fester im Thema als ich.
Anfang, ich fand das einfach nur komisch. Ich habe nicht verstanden, ist der bösartig? Was meint er da überhaupt? Also sprach Zarathustra. Also sprach Zarathustra ist ja so sein Hauptwerk, aber für mich ist es nicht gut zu verstehen, wenn ich nicht was anderes gelesen habe. Also ich empfehle keinem, das als erstes zu lesen. Dann habe ich das beiseite gelegt und Ecce Homo gelesen, weil ich dachte, das ist jetzt einfach seine Biografie. Aber dann liest du schon die Kapitel, wie man mich lesen sollte, warum ich so gute Bücher schreibe. Und das war ja so sein Endstadium, wo er noch geschrieben hat, wo er schon sehr crazy war. Und dann liest du da so rein und denkst dir so, was reden die eigentlich alle von diesem Nietzsche und Philosophie? Das ist doch voll die gestörte Kategorie eigentlich, was da abgeht. Aber das beiseite, ich habe es beiseite gelegt und ich habe dann irgendwann mich sehr mit Psychologie befasst, mich dann so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum, solche Sachen, wollte mir was aufbauen, hatte so einen so eine Änderung in meiner Denke. So, ich war früher sehr in der Opferhaltung und so weiter, hatte starke Minderwertigkeitsgefühle und habe deswegen, würde ich sagen, auch eher zu so linken Narrativen tendiert. Die haben mir irgendwie halt besser gefallen, ohne jetzt irgendwie mich damit groß auseinandergesetzt zu haben. Und das hat sich dann sehr geändert. Und mir ist dieses Moralthema irgendwann aufgefallen. Irgendwann habe ich einen Vortrag gehört von jemandem, der ist gar nicht so bekannt. Der hat Moral erklärt als Machtinstrument. Einfach in dem Sinn, wenn du eine große Masse an Leuten kontrollieren willst, was sie machen, was sie nicht tun, dann ist es natürlich super ineffizient, einfach überall einen Polizisten stehen zu haben. Und dann müsst ihr im besten Fall auch noch kontrollieren, was die Leute denken. Das ist ja das, was teilweise versucht wird, auch umgesetzt zu werden. Deswegen in der Planwirtschaft gibt es eigentlich mehr Polizei als Bauern und so weiter. Und der meinte, Moral ist dann eigentlich das Instrument. Du beschämst die Leute für das, was sie als gut oder schlecht empfinden. Also beschämst sie in eine gewisse Richtung. Und dann passiert sowas, was man halt während der Corona-Zeit auch sehr gut beobachten konnte. Du musst gar nicht jeden zwingen, eine Maske zu tragen. Du musst das gar nicht kontrollieren, weil gerade wenn Menschen einfach schwach sind, kein gutes Selbstwertgefühl haben und dieses Ressentiment haben, auch das von dem Nietzsche spricht, also eigentlich wollen sie die ganze Zeit Rache ausleben oder auch mal gewaltsam sein dürfen, weil sie immer unterdrückt werden. Und wenn es dann so ein morales Modell gibt, dann fängt so eine gewisse Schwingmasse an, alle zu beschämen, die halt nicht diese Maske tragen. Und dann muss man gar nicht so krass von oben runter kontrollieren. Der hat das so erklärt und dann habe ich einfach gegoogelt. Ich fand mich ja so fasziniert, Moral, wer hat darüber mehr geschrieben? Und dann habe ich mir zur Genealogie der Moral von Nietzsche geholt, dass wir gerade auch wieder durchnehmen in der Freie Blick in meinem Philosophieclub. Und das ist für mich das härteste Red Pill Buch oder eins der härtesten, das ich gelesen habe, wo Nietzsche relativ systematisch über Moral spricht, wo sie herkommt und wie sie für Macht eingesetzt wird. Und das hat mich so gefesselt und das war dann ich glaube, Corona hat noch gar nicht so angefangen. Dann ging das in diese Zeit rein und so und ich hatte einfach ein großes Bedürfnis. Ich muss darüber sprechen und ich habe seither das ist ein paar Jahre her, nicht aufgehört. Also der Kanal von mir ist, glaube ich, auf jeden Fall über 4 Jahre alt oder so um die 4 Jahre, nicht aufgehört, Nietzsche zu lesen und darüber zu sprechen, und hat es mir irgendwie zur Aufgabe gemacht. Ich will, dass das auch die Leute, dass das bei den Leuten ankommt an der Stelle, wo es eigentlich relevant ist, so wie bei mir, dass ich da einfach einen persönlichen Nutzen drin gesehen habe und dass ich das spannend fand und nicht, wie Philosophie üblicherweise so präsentiert wird, wie sowas ein bisschen Befremdliches, wo es so um Gedankenkonstrukte geht, und eigentlich befassen sich dann eher die Leute damit, die sich irgendwie da so einen Fetisch dafür haben, so sich gedanklich derart zu bemühen und so weiter. Und ich wollte eigentlich nahelegen, dass es hochrelevant ist für die Lebenspraxis einfach und für das eigene Denken, und Nietzsche da ein super Weg sein kann, um aus so vorgefestigten moralischen Zwangsjacken auszusteigen und die Dinge mehr so zu sehen, wie sie einfach sind.
Meinst du, später wird für viele Philosophen Philosophie quasi zu einer Art Selbstzweck?
Ja, also ich halt finde, dieser akademische Rahmen ist halt schon trügerisch.
Ja.
So, weil wenn du Akademiker bist, wenn du Professor bist, was liegt dir da an der Wahrheit? Die Wahrheit ist dann unangenehm, also, dass du zum Beispiel auf Kosten des Steuerzahlers lebst, auf Zwang, über Zwang finanziert wirst. Da willst du nicht gerne hinschauen. Allein deswegen sind die Intellektuellen ja auch eher so linksorientiert und mögen dann so Narrative oder so ein Precht, der jetzt eigentlich kein dummer Typ ist, aber der dann in einem Interview sitzt und ganz trocken erklärt, dass es ja diesen Gesellschaftsvertrag gibt und deswegen Anarchismus gar keinen Sinn macht.
Ja.
Ist ja irgendwie, da hat er sich nicht getraut, da ein bisschen das auch zu hinterfragen, sondern du merkst dann, dass in der Philosophie jetzt die Wahrheit nicht so unbedingt so gern gesehen ist. Es ist eher so, ich kann, auch wie es in der Akademie abläuft, ich bin ja nicht studiert und ich bin da echt froh drüber, weil ich merke, wie die Studenten mich als kritisieren. Aber hast du nicht gewusst, dass das und das in der Philosophie jetzt eigentlich Konsens ist, in der Ethik oder sowas? Und ich denke, wow, das ist eigentlich überhaupt nicht Freidenken. Es ist so, wie mit Wissenschaft umgegangen wird. Hast du nicht gewusst, dass jetzt wissenschaftlich bewiesen ist und so weiter? Also eine Ersatzreligion, wo man auch nur so einem Glauben dann anhängt, ja.
Ja, ich weiß so genau, was du meinst. Also in der Ökonomie ist es vermutlich sogar noch ein Stückchen schlimmer als in der Philosophie, weil die Ökonomie ist halt durchzogen von kompletten Quacksalbern. Aber ja, je länger die Leute studiert haben und irgendwas auswendig gelernt haben, desto überzeugter sind sie davon und desto weniger sind sie in der Lage, eigenständige Gedanken zu formulieren. Ja. Es fällt mir auch regelmäßig auf, ja.
Und von den Leuten werde ich auch oft kritisiert in Bezug auf das, was ich in Bezug auf Nietzsche sage. Bei Nietzsche, natürlich, ich mache dann ja auch so Beispiele, du hast jetzt auch die Videos genannt, wo ich dann auf irgendwelche absurden Kurzvideos eingehe und das mit Nietzsche in Zusammenhang setze. Da sind manche dann schon eigentlich beleidigt, weil das darf man natürlich nicht machen. Man muss ja Nietzsche möglichst korrekt wiedergeben, so wie er gesprochen hat. Entspricht aber auch wiederum gar nicht dem Geist Nietzsches. Und dann ist auch die harten Sachen, die Nietzsche gesagt hat, die harten Standpunkte sind in der Regel gar nicht bekannt. Auch wenn ich jetzt von wirklich sehr, sehr belesenen Experten ausgehe, die dann irgendwie ein Nietzsche-Forum haben oder so und krasse Vorträge halten können, auch mit Aspekten, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die umschiffen immer ganz gern, was Nietzsche so wirklich im Kern der Philosophie hatte, wie hart er gegen Moral argumentiert hat, wie er erklärt hat, wo die überhaupt herkommt. Das ist so unangenehm, dass auch die ganzen der Intellektuellen das gar nicht wissen oftmals. Und wenn ich das dann anspreche, dann wird direkt gesagt, ja, du interpretierst da so einen Sozialdarwinismus rein oder sowas. Mache ich gar nicht, aber man merkt, die haben sofort so das Gefühl von, hier wird's gefährlich, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Und das kann nicht von Nietzsche kommen, weil das ist dieser tolle Philosoph, sondern das muss von Ben Richter kommen, der will da seine heimlichen Sachen rein interpretieren.
Nee, Sozialdarwinismus würde ich bei Nietzsche, Nietzsche ist sicherlich ein Radikaler, also der geht immer an die Wurzel, aber als Sozialdarwinist hätte ich ihn, vielleicht ist das, bestimmt steckst du tiefer im Thema als ich, aber die Nazis haben, meine ich, Nietzsche auch genommen und pervertiert, weil Nietzsche ist ein Anarchist, das ist eigentlich überhaupt nicht wegzudenken, das sagt er an tausenden Stellen. Aber,
also
aber,
kommt doch an, wie er ich glaube, der Anarchismusbegriff war damals halt schon sehr links geprägt, er hat auch sich über Anarchisten lustig gemacht, aber er hat die dann oft mit so, ja, mit linken Haltungen in Verbindung gebracht. So, ne, dieses Gleichheitsding im Film war das halt ein Beispiel, die Anarchisten und so, mit dieser Gleichheit und so.
Okay, das ist vielleicht der direkte Begriff Anarchie selbst. Für mich war das, worauf ich mich jetzt bezogen habe, eher die direkte Staatskritik, weil Nietzsche kritisiert den Staat in allem.
Aber dann eher aristokratisch denkend. Es gibt einfach natürliche Respektpersonen und bis zum Ende ist er dann völlig ins Extreme gegangen auch, ne? Dass die ganzen NPCs oder die Sklaven, den Begriff hat er auch teilweise verwendet, NPC nicht, dass die eigentlich wirklich nur Werkzeug sind für die, die wirklich gestalten, für die den höheren Typus und dass es auch nicht schadet, wenn jetzt 1000 davon umkommen, dafür, dass der höhere Typus sich entfalten kann, sozusagen. Aber das war dann wirklich gegen Ende, wo du gemerkt hast, da wurde er schon so ein bisschen nicht nur radikaler, auch einfach ein bisschen bösartiger. Aber da merkt man schon, das, was wir jetzt oder du unter Anarchie verstehen würdest, das ist jetzt nicht unbedingt Nietzsches Standpunkt, sondern Aristokratie kommt eher hin.
Gehe ich mit dir, dass Anarchie noch 1900 links geprägt ist, ist kein Zweifel. Dieser Anarchokapitalismus, den gibt es ja auch erst seit den 70er Jahren eigentlich. Okay, wenn wir schon bei Sklavenmoral sind, dann lass uns doch gleich eigentlich zu einer ganz, ganz starken Nietzsche-Idee kommen, und zwar der Idee des Übermenschen. Bevor ich mit meinem 10 Jahre alten und halb vergessenen Nietzsche-Wissen nochmal komme, magst du mir nochmal so auf die Sprünge helfen, dass du sagst, woher kommt der ursprüngliche Gedanke, die Menschen in eine Sklavenmoral und ein Übermenschendenken aufzuteilen? Und ist es erstrebenswert, ein Übermensch zu werden? Kann das jeder? Und wie formuliert sich dieser Gedanke aus?
Ich muss da schon weiter ausholen. Mhm. Erstmal müssen wir die Differenzierung machen. Der Sklavenmoral steht die Herrenmoral gegenüber. Mhm. Und das wird dann oft so gesehen. Also Nietzsche hatte offensichtlich was gegen die Sklavenmoral, es ging ihm sehr gegen den Geschmack. Er hat aber kein moralisches Problem damit gehabt, so zu handeln. Er hat auch gesehen die Sinnhaftigkeit darin und wie halt der Mensch immer nach Macht strebt und dann halt der Schwache auf diese Weise. Und die Herrenmoral, da kann man sagen, damit hat er mehr sympathisiert, aber er hat sie auch nicht propagiert. Das heißt, der Übermensch ist etwas, das schwebt über Herrenmoral und Sklavenmoral. Mhm. Und ich kann schon mal vorab sagen, das ist überhaupt nichts für jeden. Das ist eigentlich was für so gut wie niemanden. Und wie kommt er überhaupt auf sowas? Und man kann da gut ansetzen bei der Aussage, Gott ist tot. Also es gab diese Epoche der Aufklärung, wo dann die Wissenschaft mehr Machtanspruch, mehr Deutungshoheit gewonnen hat und die Kirche, die christliche Kirche gerade, dann weniger Deutungshoheit gewonnen hat, also weniger auch dann die Moral vorgeben konnte und einfach runterdiktieren konnte, das ist gut, das ist schlecht. Und die Wissenschaft hat das ja so ein bisschen zersetzt und erstmal die Bibel teilweise als falsch dann schon dargestellt und halt mehr dazu aufgefordert, auch selbst zu experimentieren. Das war eigentlich der Anfangsgedanke, ne, der Wissenschaft, dass man das Experiment macht, um zu wissen, was wahr ist, und zwar noch nicht so sehr, dieser Experte hat das gesagt und das ist wissenschaftlich belegt, so dieses Narrativ. Mhm. Und laut Nietzsche ist so, was dann entsteht, ist, dass die Menschen in so einen nihilistischen Zustand verfallen, dadurch, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Also laut Nietzsche ist so, wir haben Gott geschaffen. Und wir haben Gott geschaffen, damit wir eine höhere Instanz haben, die uns sagt, was gut und schlecht ist, und wir Orientierung im Leben haben. Und vielleicht auch heraus, weil Gott eher von Schwachen geschaffen wird, die sich selber das nicht so zutrauen, selbst diese Werte zu setzen. Das hat nochmal einen krasseren Hintergrund, aber da müssen wir jetzt nicht zu tief einsteigen.
Aber trotzdem, lass mich einhaken. Mhm. Ich finde diesen Gedanken, der kommt ja aus dem frühen Christentum, der ist von Menschen gemacht eigentlich wahnsinnig clever, oder? Also die Idee, kein weltlicher Herrscher darf uns die Moral vorgeben, deswegen erschaffen wir eine Gottfigur, die vollkommen jenseits des Menschentums ist, und die gibt uns die Moral vor. Dadurch entledigen wir uns mehr oder weniger der weltlichen Herrschaft. Klar, es gibt Könige und so weiter und so fort und Adlige und alles Mögliche, aber nichtsdestotrotz sind auch die immer noch Gott unterworfen. Und das Mittelalter war sicherlich geprägt von bitterer Armut und allem Möglichen, aber eben nicht von einem übergreifenden, naja, Sozialismus, wie es das Römische Reich vorgegeben hat, oder eben einer direkten, ja, Sklavenmoral, also dass die Leute sich für ewig in einer Knechtschaft befinden müssen. Ich fand die Idee in diesem Sinne von der katholischen Kirche wahnsinnig clever.
Das ist vielleicht ein bisschen paradox, ja, oder das macht Sinn, dass das natürlich davor schützt, dass jeder irgendwie meint, er kann Regeln und Gesetze erfinden, unter die sich die Menschen stellen müssen. Merkt man ja auch jetzt noch an vielleicht muslimischen Ländern oder so oder muslimisch geprägten, die sagen so, nur Gott richtet über mich und das Gesetz ist mir eigentlich relativ egal.
Bei Nietzsche ja. Das Ding bei den Moslems ist, die legen das auch alle andauernd aus, wie sie lustig sind. Da kommt dann irgendein Imam hin und auf einmal löst der irgendwas auf, was in irgendeiner Koran... Ich meine, die ganzen Selbstmordattentäte sind ein Paradebeispiel dafür. Ja. Das ist verboten laut dem Koran. Du darfst dich nicht selber umbringen. Ayatollah Khomeini hat das aufgehoben und seitdem gibt es islamische Selbstmordattentate. Das ist eigentlich absurd. Also das gab es im Islam nie.
Ja. Bis in die 70er. Sowieso die Kritik, das, was halt mitschwingt, ne? Auch wenn du sagst, das hat dazu geführt, dass man eben nicht so viel Machtmissbrauch machen konnte. Natürlich wird sich dann darum gestritten, wie wird die Heilige Schrift ausgelegt und irgendjemand hat sie auch mal geschrieben und so weiter. Ja. Und Nietzsche würde aber sagen, dass die Intention nicht so war, dass man einen außerweltlichen Herrscher sozusagen erfindet, um weltliche Herrscher zu vermeiden, sondern er würde sagen, die Moral kam eigentlich so in die Welt oder der Gedanke Gottes kam so in die Welt. Es gab so einen relativ natürlichen Zustand, in dem der Mensch sich vielleicht auch noch gar nicht so sehr vom Tier unterschieden hat, weil er noch gar nicht so die List und so weiter zutage bringen musste, den Verstand so sehr entwickeln musste, um zu überleben, sondern wo noch alles sehr instinktsicher war und instinktgetrieben. Und da gab's, und jetzt wird's kontrovers, ich weiß nicht, welche Schlagworte ich hier nennen darf, aber es ist eigentlich nichts Schlimmes, er hat gemeint, es gab damals so eine Herrenrasse. Und ich habe das auch ein bisschen recherchiert. Das ist gar kein so abstrakter Gedanke, sondern es gibt eigentlich in sehr vielen Überlieferungen aus ganz verschiedenen Kulturen, dass es mal wirklich so eine gewaltsame Herrenrasse gab, die sich eigentlich die anderen zu Untertanen gemacht haben, die sehr dominiert hat. Und hier sagen dann auch, das waren dann die Wikinger und so weiter. Und auch hinter dem Arya-Begriff gibt es so eine Forschung mit verschiedenen Begrifflichkeiten, wo man dann sagt, da gibt es so eine Genabfolge von Überlegenen. So, und die haben dann auch zum Beispiel irgendwie blonde Haare gehabt oder so. Nietzsche sagt dann auch die blonde Herrenrasse. Aber das ist, dass man darf das halt nicht moralisch sehen, er greift das so auf und ist auch egal, ob das wie genau das ausgesehen hat. Aber er überlegt, was war auf dieser natürlichen Ebene eigentlich? Was ist da passiert? Und da gibt's überlegene und unterlegene Menschen. Und die Überlegenen, die haben gewaltsam Staaten errichtet, das sagt er. Aus einem ganz natürlichen Instinkt heraus, weil sie schöpferisch sind. Sie sind die kreieren. Es gab keine Rechtfertigung oder sowas. Es gibt ja kein Recht in dem Sinne oder Legitimation, sondern sie waren die Überlegenen und sie haben Staaten errichtet und die Regeln gemacht. Die waren nicht für sie selbst gedacht, sondern für die Unterlegenen. Und man kann ja auch feststellen, historisch, Nietzsche sagt, wie wurde das schlechte Gewissen im Menschen gezüchtet? Und das ist eigentlich dadurch, dass man Gewalt öffentlich dargestellt hat, das hat eigentlich zum guten Ton schon gehört. Irgendeine Festlichkeit war oftmals damit verbunden, dass man Leute öffentlich hingerichtet hat oder sie irgendwie geschändet hat. Und das war einerseits gut, um die Lust an der Gewalt zu kanalisieren, die im Menschen immer noch ist, auch heute noch und damals umso mehr halt noch präsent war, umso weniger beschämt war, aber auch um immer zu demonstrieren, wenn du, wie es dein Instinkt dir vorgibt, Gewalt nach außen richtest, dann wirst du gestraft. Und wenn du das indoktrinierst lange genug, dann kommt das schlechte Gewissen wie so ein Schutzmechanismus. Dann kommt so ein Schamgefühl, das auch gar nicht so unbedingt natürlich ist, das eigentlich auch angezüchtet werden muss. Und du verhinderst, Gewalt nach außen zu richten oder dich in der Weise zu verhalten, wie es von der Obrigkeit nicht gerne gesehen ist. Und Nietzsche sagt, Gott ist wie so ein Superlevel oder zwei Funktionen von der Erfindung Gottes. Einerseits ist, ich erfinde mir einen Gott, der die ganze Zeit wacht und mich beurteilt. So verhindere ich, dass ich wieder zurückgehe zu meiner Natur, der ich immer in die Größe will und amoralisch ist. Und die dazu führen kann, dass ich mich mit Stärkeren anlege und dann dadurch sterbe im schlimmsten Fall. Und um mich immer zu geißeln, selbst zu geißeln, erfinde ich den Gott, der mich richtet und auf mich blickt. Und jede Tat von mir, damit ich nicht mehr ausbreche aus diesem Verhaltensmuster, das ist eine Selbstverstümmelung sozusagen. Und das andere ist, ich leide als Mensch. Und Nietzsche sagt wirklich, und das, da kann man mal drüber nachdenken, natürlich leide ich sowieso aufgrund natürlicher Gegebenheiten. Ja, ich bekomme irgendwann Hunger, ich werde müde, ich kann mich verletzen, ich werde irgendwann sterben, Krankheit, Dinge, die unvermeidlich sind. Aber der zivilisierte Mensch, der leidet wie kein anderes Tier, weil er gegen seine Natur sich richtet. Er muss sich ständig verhalten, anstatt frei handeln zu können. Er muss ständig eine soziale Maske auflegen und so weiter. Und der Mensch ist gewaltsam. Und wenn es mir schlecht geht, dann ist eigentlich Aggression ein Mittel, dagegen zu gehen. Dann gehe ich gegen die Sachen vor und ich mache kaputt, was mir sich in den Weg legt. Wenn ich das nicht darf, habe ich immer noch diesen gewaltsamen Trieb, diese gewaltsame Lust, und das, die richtet sich gegen mich. Der Mensch hat angefangen, Gewalt gegen sich selbst zu richten. Und dadurch erklärt er sich auch die asketischen Ideale. Warum verzichten Menschen auf Nahrung und so weiter und auf Dinge, die ihnen eigentlich gut tun, aus leiblicher Sicht? Weil sie immer noch Gewalt ausleben und das eigentlich nur noch auf diese Weise tun können, gegen sich selber. Sie sind zu schwach, um Gewalt gegen andere auszuleben oder haben nicht die Rahmenbedingungen. Und deswegen hat Gott auch die Funktion, weil Nietzsche sagt, Leid, also Schmerz ist nicht das Problem, aber oder auch Leid ist nicht so ein Problem, aber das sinnlos empfundene Leid ist ein Problem. Und wenn ich leide für Gott, für etwas, ich leide in diesem Leben vielleicht aus christlicher Sicht und ertrage das, aber dann komme ich ins Paradies. Ja, umso mehr ich mich dem unterwerfe und meine Gelüste und Triebe unterdrücke, auch wenn das leidvoll ist, ich werde dann belohnt und das hat einen höheren Sinn und ich bin, ja, das hat den höchsten Sinn überhaupt. Ja, ich bin im Dienst des Schöpfers unterwegs. Aber vielleicht bin ich halt eigentlich nur arm dran, in schlechten Zuständen. Und der in sehr, sehr guten Zuständen ist, hat vielleicht nicht so die Notwendigkeit, einen Gott zu erfinden, weil er ist eigentlich der Schöpfer die ganze Zeit. Das sind zwei Funktionen Gottes, ja, aus Nietzsches Sicht jetzt.
Mir schwebt die ganze Zeit dieser Satz von Nietzsche im Hinterkopf. Askese ist selbstverordnete Armut. Der Satz gefällt mir immer ganz gut. Ich überlege so, schließt sich das in jedem Fall die christlichen Moralvorstellungen und die Aussagen von Nietzsche, ja, ich meine, klar, Nietzsche hat ja das Christentum angegriffen in dem Sinne. Aber ja, und ja, ich meine, am allerhärtesten war es in die Götzendämmerung.
Und der Antichrist auch.
Richtig, genau, den habe ich auch noch, ja. Aber auf jeden Fall, da ist er erstaunlich positiv gegenüber dem Judentum gerichtet und sagt, ja, im Alten Testament ist Gott noch ein mächtiger, bestrafender Gott, und im Christentum wird es auf einmal zu, ja, wie sagst du, Sklavenmoral?
Sklavenmoral, also Christentum ist mit der größte Treiber der Sklavenmoral, natürlich ist es im Menschen veranlagt, und die Sklavenmoral ist notwendig seit das eingetreten, was ich erklärt habe, dass es überlegene Menschen gibt, die andere unterwerfen, die als Rache die Sklavenmoral erfinden müssen. Sie müssen überhaupt moralisieren erst. Und ja, irgendwie verdächtigerweise sind die Obrigen, die Stärkeren, die schneiden schlecht ab in diesem moralischen Wertesystem. Und das Christentum ist im Endeffekt, gerade so ein Paulus hat Nietzsche extrem angegriffen, jemand, der davon profitiert, der einfach sich diese Dynamik zunutze macht und die Menschen darin einfängt und einen gewissen Machtvorteil sich gegenüber den natürlich überlegen und verschafft. Das ist nochmal komplizierter. Ich könnte auch nochmal was zum Judentum sagen. Dann haben wir so den kontroversesten Punkt überhaupt bei Nietzsche auch mit drin.
Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich möchte jetzt auf die Kontroverse zwischen Jordan B. Peterson und der eigentlich ein großer Fan von Nietzsche, aber auch ein großer Fan von Christentum ist und dann aber das Christentum als stärker hervorhebt, weil ihm das irgendwie wichtiger ist. Ich möchte gerne deine Gedanken dazu wissen. Aber bevor wir dazu kommen, formuliere ruhig aus, was du...
Vielleicht lassen wir das weg. Ist eh zu böse für YouTube und für die meisten. Aber okay. Nietzsche hat beides gesagt über das Judentum. Ne? Er hat die als das genialste Volk überhaupt bezeichnet.
Ja.
Aber für ihn sind die Juden auch die Sklavenmoral in die Welt bringen mussten und in die Welt gebracht haben mit dem Neuen Testament. Und man kann halt auch diese Gegenüberstellung machen. Rom Judentum, die Römer, die Herrenmoral, wir sind die Starken, die Überlegenen, und die Juden, die Listigen, die so eine Moral erfinden mussten, innerhalb derer sie die Guten sind und die Unangreifbaren und so weiter. Ist ja auch interessant, wenn man sich heute anschaut, wo sich das hinentwickelt hat.
Ja.
Genau, ich habe versucht, Petersen noch mal besser nachzuvollziehen, ne, was er jetzt im Zug auf Nietzsche da seine Position ist. Und
also, ich habe es noch offen, ich kann es, ich muss jetzt live übersetzen, aber es bezieht sich auf das Gespräch zwischen Jordan Petersen und Lex Fridman, das ist schon ein paar Monate alt, aber geht auch relativ schnell los, und der Punkt ist, dass Lex Fridman Petersen danach nach der christlichen Sklavenmoral fragt. Und Petersen antwortet im Grunde genommen, ich denke, er liegt falsch in seinem essentiellen Kritik bezüglich des Christentums. Die Annahme, dass Menschen es auf sich selbst nehmen sollten, ihre eigenen Werte zu erschaffen, ist ein kolossaler Fehler. Und das war der Gedanke vom Übermenschen, den wir eben angesprochen hatten, ne? Und es ist, dann formuliert Petersen so ein bisschen aus den Gedanken von Garten Eden, den mit Gott, es gibt eigentlich nur eine größere Regel, weil es gibt ja keine Knappheit im Paradies. Du darfst dich eben nicht die Früchte vom Baum der Erkenntnis essen. Das ist quasi die einzige Regel im Paradies. Nachdem das gebrochen ist, ist dieses Thema durch. Aber
Und er meinte, weil es diese Regel gibt, ich war aber da nicht ganz sicher, wie er es meint, entweder weil es diese Regel gibt, impliziert das, dass es ja schon vorgegebene moralische Ordnung gibt, oder weil es diese Frucht gibt, weil es ein bisschen paradox, weil die Frucht ja eigentlich erst die Erkenntnis über Gut und Böse ist, dass es deswegen diese moralische Ordnung gibt. Aber es ist interessant, dass man die durch einen Tabubruch überhaupt erkennen kann. Das ist ein bisschen paradox, ja. Weil man geht gegen Gott und erkennt dann Gut und Böse, weil man diese Frucht gegessen hat. Ja?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Frucht selber zum Dreh- und Angelpunkt machen würde oder ob ich nicht sagen würde, es geht um die Regel selbst. Gott hat die Regel aufgestellt, und es ist nicht, dass du die Frucht gegessen hast und dann hast du eine Erkenntnis, es geht darum, dass du die Regel gebrochen hast. Aber ich mag falsch liegen, das war meine Interpretation der Dinge.
Okay, ja, so macht es auf jeden Fall auch Sinn. Und da ist so ein bisschen die Frage, weil Nietzsche ist so insofern Nihilist, dass er sagt, es gibt keinen intrinsischen Wert der Welt. Und da hat er auch die große Chance gesehen, dadurch, dass wir Gott getötet haben. Er hat nicht gesagt, wir sind die Coolen, wir haben Gott getötet, das hat ja auch Petersen gemeint. Aber der Glaube an die Religion, an das Christentum im Speziellen ist jetzt weg. Und jetzt kommen wir in einen Verfall, oder jetzt stehen wir erstmal im Nihilismus da, weil das haben wir geglaubt, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr.
Ja.
Und Nietzsche hat dann den Übermensch propagiert als einen Weg zur Erkenntnis oder über die Erkenntnis, der Mensch ist der wertsetzende Mensch. Die Welt an sich hat keinen Wert, nur aus meiner Perspektive bekommen die Dinge Wert. Und der Übermensch ist sozusagen der, der das proaktiv auch dann umsetzt. Ich sage, was ist gut, was ist schlecht, und kein moralisches Modell grenzt das ein oder gibt das vor. Und was Petersen dann meint, ne, ist, es gibt aber ein intrinsisches Gut und Schlecht, eine universelle Moral. Und das ist halt, die Naturrechtler würden das ja auch sagen, ne? So ein Hans-Hermann Hoppe argumentiert ja auch über die Beobachtung, dass es etwas, das zum Beispiel Privatrecht richtig ist.
Ja, das Ding, ich weiß, was du meinst, und ich würde sagen, das hier ist wirklich schwierig.
Ja.
Der Punkt ist, du hast auch eben schon kurz in einem Satz angemerkt, dass es laut Nietzsche in dem Sinne kein Rechtssystem gibt oder kein vom aus dem Nichts gefallenes Rechtssystem, wenn, dann ist es irgendwie gemacht, ne? Ich denke, die Art und Weise, wie Hoppe es zum Beispiel formuliert, ist, Recht dient dazu, Konflikte zu vermeiden, intermenschliche Konflikte zu vermeiden. Das ist die Idee, was Recht ist, wie Recht funktionieren sollte. Wenn wir das nicht machen, dann brauchen wir Recht nicht. Dann ist Recht auch sowieso egal. Aber dann ist halt die Frage, leben wir jetzt lieber konfliktfreier untereinander in friedlichem Einvernehmen oder handeln wir, indem wir uns alle gegenseitig aufeinander einkloppen? Mhm. Verständlich, aber das ist schon fast nicht mehr wertneutral betrachtet, weil genau. Und da fängt das an, aber Ökonomie ist halt die Idee von menschlichem Handeln. Und wenn du aber nur menschliches Handeln betrachtest, dann lässt du einen tieferen Sinn weiter außen vor. Ökonomen sind halt keine Moralisten, Ökonomen sind keine Menschen, die den Sinn des Lebens ergründen. Aber das ist nun mal der Anspruch von Philosophen.
Ja, genau. Also Ökonomie ist ja sowieso zweckgebunden, ne? Aber Hans-Hermann Hoppe bezieht sich doch auf Naturrecht dann. Und dann hat man doch schon so ein bisschen den Anspruch zu sagen, ich habe jetzt eigentlich eine universelle Moral gefunden. Aber es ist natürlich auch, du hast auch schon so eine Prämisse genannt, das heißt ja auch, ich sehe es als richtig, dass wir Konflikte vermeiden. Ja. Das heißt, es ist ja schon mal eine Perspektive. Und das zeigt ja schon mal, dass das eigentlich schon wieder eine menschengemachte Sache ist. Also man kann die Naturgesetze zum Beispiel einfach feststellen und die sind so, wie sie sind, aber die dann als gut oder schlecht zu definieren, als erstrebenswert oder verhindernswert, das ist dann schon wieder menschengemacht. Und deswegen bin ich da eher bei Nietzsche, wo ich sage, dass es gibt natürlich Naturgesetze und auch bei Nietzsche schwingt so eine natürliche Ordnung durch, die eigentlich mal früher mal da war und die auch sich heute noch so durchzieht. Aber ich verstehe Peterson nicht so ganz, warum er glaubt, dass das wirklich von so einer Wesenheit halt vorgegeben ist, dass was gut und was schlecht ist. Also es ist wirklich so Konflikt. Ich kann natürlich, also man kann es insofern nachvollziehen, dass wir uns da alle recht einig sind. Die meisten wollen halt schon lieber gesund sein und so weiter und gute Resultate haben. Und deswegen ist mir jetzt auch nicht wichtig, das irgendwie da kaputt zu machen.
Ich denke, die Leute wollen Sinn sehen. Das ist, ja, natürlich ist irgendwo ein Stück weit der Wunschvater des Gedanken, aber die Leute wollen halt einen Gott haben, ne? Und ich verstehe dieses Bedürfnis zutiefst. Das ist sehr, sehr tief in Leuten verankert, dass der Gedanke da sein muss. Für irgendjemanden, für irgendetwas mache ich das, ja. Ich kann immer hingehen und aus meiner Status Quo-Situation das Ganze betrachten. Aber ja, jeder weiß ganz genauso, dass er irgendwann mal sterben wird. Und die Idee danach ist Staub im Wind zu sein, ist sehr, sehr unbefriedigend. Die Idee, dass es aber entweder ein Paradies gibt oder einen ewigen Kreislauf der Wiedergeburt, dessen Ausbruch ins Nirvana dann der Ziel ist oder wie viele andere Leute auch auf die Idee gekommen sind, sich das Leben irgendwie nicht als Ende, sondern als Kreislauf oder als ein mögliches Durchbrechen vorzustellen. Das gibt Menschen viel, viel mehr als den Gedanken des Nihilismus, der Sinnlosigkeit. Das kann ich nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das auch bei Peterson vorherrschend, weil der ist Psychologe, also sowas interpretiert er halt.
Ja, und vielleicht ist auch da ein guter Punkt, wo man Nietzsche kritisieren kann. Seine Idee vom Übermensch ist halt, nicht nur, dass du dir Sachen einfach einen Wert gibst, sondern der Übermensch, der ist sehr leidenschaftlich sozusagen, der hat sehr hohe Ziele, der ist sehr motiviert, der ist sehr wertend und so weiter. Das heißt, das Leben wird so richtig voll eigentlich dadurch, dass du anfängst, den Sachen Werten zuzuschreiben. Und man kann Peterson sofern zustimmen, dass er meint halt, das funktioniert gar nicht. So auch pragmatisch gedacht. Und man kann das schon, weil ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, das Gespräch hier ist einfach das Wichtigste in meinem Leben. Das einfach so zu bestimmen, weißt du? Und dann bin ich voll da und gehe voll drauf ab. Es ist auch nicht, dass Nietzsche das so plump behaupten würde. Er geht dann eher so, du musst den Leib wieder mehr zur Geltung kommen lassen und die Instinkte und das, was halt der Wille zur Macht muss eigentlich erst wieder richtig fließen.
Außerdem ändert sich das ja auch im Zeitverlauf, ne? Genau, du kannst jetzt sagen, wir haben hier das wichtigste Gespräch meines Lebens, aber das siehst du in einer Stunde dann anders.
Ja, und das ist ja, was Peterson anspricht auch. Wenn du sagst, es gibt kein Modell, das irgendwie schon mal über die Vernunft so ein bisschen festgehalten ist, dann wird es super beliebig, der Wille splittert sich sehr, sehr schnell auf und ist wechselhaft und das ist sehr anstrengend und eigentlich eher hemmend. Das ist was Peterson so ein bisschen meint. Mhm. Bei Nietzsche wäre es aber so, deine ganzen Tugenden kommen eigentlich aus deinen Leidenschaften und interessanterweise sagt Nietzsche auch, es gibt diese Sache, für die du eigentlich zu Asche werden sollst. So, und diese zu finden, ist eigentlich erstrebenswert. Das heißt, es ist wie so eine Art Selbstaufopferung, aber nicht so, wie man es jetzt halt von den Christen und so weiter kennt. Aber Nietzsche geht halt immer vom Leib aus. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte, den man gar nicht so direkt versteht. Aber okay, sollen wir noch weiter ausholen? Vielleicht über den Wille zur Macht mal grundsätzlich sprechen?
Okay, machen wir. Dann lass es mich für die Zuschauer mal so anpacken, die jetzt vielleicht glauben, um Gottes Willen, das verstehe ich ja nie, da muss ich ja, ja hier 18 Bücher lesen. Wirklich, schaut euch auf dem Kanal von Ben die zum Zeitpunkt, wo es erscheint, vielleicht die letzten 4 oder 5 Videos an. Und was du im Grunde genommen tust, ist, wir sind schon ganz kurz drauf eingegangen, du hast ein paar Woke gezeigt. Und ein anderes war Kanye West, was ich auch sehr interessant fand. Aber da sind halt Leute, die wie die armseligsten, machtlosesten Wesen überhaupt wirken. Ich meine, der letzte war der geilste mit so Plüsch, Katzenfingern und der so miaut und der halt wirkt wie das schwächste Wesen überhaupt. Der war schon witzig und dann bist du halt hingegangen und du sagst, steckt auch hier noch der Wille zur Macht dahinter. Und zuerst habe ich grinsen müssen und dann hast du aber gesagt, ich denke ja, denn was hier eigentlich im Hinterkopf schwebt ist, niemand hätte vor so einer Person Angst, aber in einer Gesellschaft kommt das Mitleid von anderen Menschen hoch und das weiß diese Person, weiß das auszunutzen, die Leute zu manipulieren, das mag nicht immer klappen, aber das ist eben die beste Möglichkeit, die so jemand noch hat, um seinen Willen zur Macht ausleben zu können. Und diesen Gedanken fand ich wahnsinnig spannend. Ja. Und das ist die Idee des Willens zur Macht.
Die Idee ist viel tiefgreifender noch, aber es ist halt ein Phänomen dann, ne, wie man es erkennen kann. Und das ist interessant, weil die Psychologie ja heute, für die, die sich damit befassen, ist eigentlich schon selbstverständlich, dass du natürlich ein Opfer spielen kannst und daraus dann Positives für dich ziehen kannst. Und es ist ja auch oftmals die Aufgabe, dann jemanden das so bewusst zu machen, weil oftmals, sobald ihm das bewusst ist, macht er das nicht mehr, weil man sieht, wie groß sind eigentlich die Opportunitätskosten, ja, mich als Kätzchen zu verkleiden und Miau zu machen mich nur noch von Soja zu ernähren. Aber Nietzsche ist halt jemand, der hat halt psychologisiert vor allen anderen. So. Und der hat zu einer Zeit gesagt, hinter diesen Taten, die wir feststellen können, sind halt Absichten, die vertuscht werden, teilweise auch. Und also Leute, so Psychologen wie Alfred Adler zum Beispiel, den ich auch gelesen habe, den ich sehr, sehr gut finde, mit Menschenkenntnis zum Beispiel, der war auch sehr von Nietzsche beeinflusst. Auch ein Carl Jung war sehr von Nietzsche beeinflusst. Auch ein Freud war von Nietzsche. Also der hat eigentlich Psychologie so den Anstoß gegeben. Und der Wille zur Macht ist aber viel krasser eigentlich im Konzept grundlegender. Nietzsche hat sich ja auf Schopenhauer bezogen. Schopenhauer hat er als seinen großen Lehrer bezeichnet. Und Schopenhauer ist einerseits erstmal einer der größten Philosophen. Jemals wird er bezeichnet, als den großen Pessimisten wird er bezeichnet und als der den Buddhismus nach Europa gebracht hat und in seine Philosophie eingeschlossen hat. Und Schopenhauer hat eigentlich die Entdeckung der Willensmetaphysik gemacht. Und zwar hat er erstmal auf Kant Bezug genommen, der festgestellt hat, durch unsere Wahrnehmung verzerren wir eigentlich immer und wir können nie das Ding an sich wahrnehmen. Was ist eigentlich so ein Ding im Raum? Und wir können nur so drum rumlaufen, sehen aber alles nur perspektivisch. Und Schopenhauer hat auch gemeint, wir setzen auch immer alles in Korrelation. Erstmal Subjekt-Objekt, obwohl es das ja eigentlich gar nicht gibt, sondern nur aus meiner Perspektive. Und der Tisch ist eigentlich in der Mitte des Raumes, aber nur, weil ich halt den Raum hinzuziehe, die Wand und so weiter. Und er hat dann aber gesagt, wir können aber das Ding an sich über einen Angelpunkt wahrnehmen. Und das ist der Leib. Und wirklich, der Leib spielt eine große Rolle bei Schopenhauer, aber auch bei Nietzsche. Weil der Leib, das ist eigentlich ein Objekt im Raum. Ich kann ihn von außen so anschauen, aber ich kann ihn auch unmittelbar wahrnehmen. Ich kann jetzt sofort meinen Leib wahrnehmen. Und Leib meint als Abgrenzung zum Körper wichtige Zustände des Körpers, wie sich der Körper anfühlt, die Regung. Und dann sagt er, was fühle ich da eigentlich? Und dann sagt er, ich fühle eigentlich Wille. Weil es ist immer, und da muss man den halt, merkt man schon, man kann den, muss den Begriff halt auch weit fassen, dann abstrakt sehen. Aber warum machen wir die ganze Zeit was? Warum bewegen wir uns? Warum machen wir das hier? Warum ist ständig, sind wir irgendwie getrieben? Und das ist halt der Wille. Und wir können halt auch sehen, eine Pflanze wächst auch irgendwie immer die ganze Zeit und will dann zur Sonne hin. Und jedes Tier macht was. Und selbst Steine sind irgendwie lebendig auf eine Art. Und da ist die These, so wie ich das bei mir feststellen kann, kann ich davon ausgehen, dass es in jedem Ding ist. Es heißt laut Schopenhauer, die Welt ist materialisierter Wille. Also Wille ist die Arche, der Urstoff, aus dem alles herausstammt. Und wir Menschen sind besondere Wesen in der Hinsicht, dass wir in unseren Motiven so vielseitig und kreativ sind. Das heißt, der Wille, der universelle Wille, drückt sich bei uns besonders vielfältig aus, besonders individuell. Beim Pflanzen ist immer relativ klar, bei Tieren auch, aber wir haben so eine Vernunft und wir können sowas erfinden wie, ich will dieses eine Auto unbedingt haben und so weiter. Also wie spezifisch und absurd das eigentlich ist. Mhm. Wir bauen die krassesten Sachen, bringen die krassen Produkte zum Vorschein. Der Wille kann sich bei uns sehr, sehr differenziert ausdrücken. Und bei Schopenhauer war es halt so, dass er gesagt hat, Leben ist Leiden, vom Buddhismus übernommen, in der Hinsicht, dass das Leid immer überwiegt. Das heißt, Leiden tun wir auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall sterben und so weiter und auf dem Weg was weiß ich was erleben. Und Glück erfahren wir eigentlich nur, da wir so einen Referenzwert wie Leid haben. Das heißt, wir fühlen uns mal richtig gut, wenn es jetzt mal endlich mal gut läuft. Mhm. Aber wenn es immer gut laufen würde, hätten wir gar keine Empfindung dabei. Das heißt, wir brauchen immer eine Steigerung, einen negativen Referenzwert. Auf der anderen Seite können wir ganz gut leiden, ohne jemals glücklich gewesen zu sein. Das heißt, da kommt seine pessimistische Haltung her und er bezieht sich auf den Buddhismus, wenn er den Weg raus propagiert. Und er bezieht sich nicht nur auf Buddhismus, auch auf Christentum, weil Christentum eigentlich dasselbe sagt. Du musst gegen den Leib gehen. Der Leib ist die Verkörperung von Wille und der Wille hält alles am Leben und damit das Leid aufrecht. Soll ich stoppen? Oder?
Nein, red ruhig weiter.
Okay. Und
ich wollte nur auch noch Willow, die Welt aus Wille und Vorstellungen in die Kamera halten. Es ist halt wirklich pessimistisch. Ich glaube, ich habe da von Schopenhauer sogar noch mehr verdrängt als von Nietzsche, vielleicht weil ich es auch nicht so richtig wahrhaben wollte. Aber es ist schon ein beeindruckendes Werk, aber wie gesagt, es ist pessimistisch, ja.
Ist stark geschrieben, ja, systematisch sehr und so. Und im Endeffekt geht es ja dann darum, du über die Erkenntnis erkennst du immer mehr, wie wenig sich der Wille lohnt. Und du gehst automatisch immer mehr in die Askese und du wirst letztendlich verhungern, verdursten. Mhm. Nicht, weil du sagst, ich bringe mich um, weil dann sagt Schopenhauer, dann bist du nur unzufrieden mit den Bedingungen, aber du willst eigentlich immer noch das Leben, sondern du hast wirklich erkannt, es macht gar keinen Sinn, etwas zu essen, weil da steckt nichts dahinter und dann wirst du einfach verhungern. Und dann ist die große Chance da, und das ist natürlich eine starke These, die hoffentlich dann stimmt, weil sonst stehst du ein bisschen doof da, dass du dann aus der Reinkarnation austrittst und eine Stufe höher kommst oder ins Nichts kommst, ins Nirvana. Und Nietzsche hat mit die Willensmetaphysik aufgegriffen. Bei Schopenhauer war es der Wille zum Leben, der blinde Wille zum Leben, alles will irgendwie leben. Nietzsche hat gesagt, nee, so blind ist das nicht. Es ist schon der Wille zur Macht. Das heißt, ich will eigentlich mich entfalten. So, ich will zu meinem Höchsten kommen, zu mein größtes Potenzial entfalten, mich möglichst entwickeln. Und so kann man halt auch erklären, warum Menschen sich umbringen. Wenn der Wille zum Leben das höchste Gebot ist, wird sich ja keiner umbringen. Aber wenn es um Macht geht, dann bringe ich mich lieber um, als weiter zu leben. Also es kann sein, dass das halt, dass ich mich gegen das Leben wende auch, um eben nach Macht zu streben. Und was Nietzsche auch meint, was Menschen ständig tun, deswegen gehen die in den Krieg oder springen mit dem Fallschirm rum oder sowas, die riskieren schon ihr Leben aus einem höheren Machtanspruch heraus. Okay, das heißt aber...
Moment, nicht, dass ich das jetzt falsch verstehe. Bei Krieg und Fallschirmspringen und so weiter und so fort, da riskiere ich mein Leben. Aber beim Wille zur Macht, wenn ich Selbstmord begehe, dann ist die Macht der Ausweg aus dem Kreislauf oder
ganz banal gesehen. Natürlich ist es erstmal paradox, weil was willst du noch machen, wenn du tot bist?
Ja, eben, deswegen.
Aber
das habe ich gerade nicht verstanden.
Dieser Akt, sich umzubringen, ist halt immer noch ein, ich habe die Kontrolle, ich kann das jetzt beenden. Das Leben ist so leidvoll, ich bin so ein Opfer, mir geht's so schlecht, aber ich kann jetzt zumindest noch ein Ende setzen, so vielleicht nochmal überspitzt am Beispiel des Amokläufers, der auch nochmal andere mitnimmt, der nur noch destruktiv ist, aber du merkst, da gibt's nochmal so einen Machtausbruch. Ich will mich überlegen fühlen, in Kontrolle fühlen. Diese Ohnmacht ist einfach zu hart zu spüren. Ja, und während halt Schopenhauer sagt, dein Leib, darüber nimmst du den Willen wahr und du sollst ihn am besten abmagern, ist halt Nietzsche, der sagt, nee, das ist eigentlich das, was das Leben ausmacht. Dein Leib ist eigentlich das Tor zur Willensmetaphysik, zur Arche. Und das soll eigentlich fließen und das will zur Geltung kommen. Und die Sache ist, es fließt immer und es kommt immer zur Geltung. Und da, wenn man dann Alfred Adler gelesen hat, der wirklich Menschen damit helfen wollte, Nietzsche waren die Menschen immer recht egal, der hat das nochmal anders beschrieben mit halt so einem Machtstreben, Geltungsstreben, das der Mensch psychologisch hat. Und der sagt auch, der Mensch hat immer Ziele und der will, dass es ihm besser geht. Also der will auch seinen Einflussbereich vergrößern. Ich will halt nicht, dass irgendjemand jetzt durch die Tür reinkommen kann und mit mir machen kann, was ich will. Und wenn ich diese Sicherheit habe, will ich das Nächste. Ich will mehr Einfluss nehmen können. Und das ist nicht gleich dieses ungesunde, ich will die Welt kontrollieren und alle unterdrücken. Das auch Kooperation schließt sich in den Machtwillen mit ein. Das ist auch wie Peterson meinte, ne? Kooperation bringt mir viel, viel mehr, als jemanden als Sklaven halten zu müssen und ständig zu beobachten und zu klein zu halten. Und Alfred Adler erklärt das dann auch so, es gibt halt, man kann so zwei Kategorien aufmachen, wie jemand dann sein Machtstreben umsetzt. Und das hat sehr damit zu tun, wie sehr du dich in der Lage siehst, auf geradem Weg deine Ziele zu erreichen, wie gut dein Selbstwertgefühl ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Träume, meine Fantasien auch in diese Richtung streben und umsetzen, dann werde ich das relativ geradlinig tun. Ja, es gibt ja Leute, die sind dann völlig fasziniert, die wollen dann Boxer werden. So ein Mike Tyson, ne? Da springt auch viel Schatten mit und so, aber grundsätzlich, sein Machtstreben ist sehr offen. So, er sagt, ich will die Leute umbringen im Ring. Ich wollte die immer umbringen. So, und du beobachtest ihn, was macht der? Er boxt die ganze Zeit, er trainiert die ganze Zeit. Du siehst, es ist einfach alles voll klar. Klares Machtstreben, von mir aus auch in einer ungesunden Weise, also überspitzt, das gibt's laut Alfred Adler auch, aber ist der gerade Weg, weil er traut sich das zu. Jetzt jemand, der sich das nicht zutraut, nehmen wir, ja, ein sehr schönes Beispiel ist halt der Feminismus. Weil, wenn du eine gut aussehende Frau bist, so, und du hast ein gesundes Selbstwertgefühl.
Dann brauchst du keinen Feminismus.
Dann brauchst du keinen Feminismus. Ja. Wie kommst du in dem Leben zurecht? Du achtest ein bisschen auf deine Figur, schaust, befasst dich viel mit Kleidung und so weiter, siehst nett aus und suchst dir dann den Mann aus, der dich versorgen wird. So, es gibt natürlich viele Wege, aber ist relativ klar, ne? Die Frau will schön sein und so weiter und das dient ihr einfach. Aber die Frau, die sich gar nicht zutraut, auf diesem Weg zum Erfolg zu kommen, die fängt dann überhaupt auch erst an zu moralisieren. So, die hat dann erstmal Ressentiment und will aber trotzdem zur Macht kommen und dann stellt die vielleicht so eine These auf, wie dass diese Frauen, diese Housewives und so weiter, diese hübschen Frauen, dass die eigentlich alle moralisch böse sind, weil sie das böse Patriarchat irgendwie fördern und dass dann ein Mann herrschen kann, dass er mächtig ist, dass er dann auch moralisch irgendwie böse und so weiter, weil ich kann ja eh nicht in den Dienst, oder ich kann mir das eh nicht zum Dienst machen. Und dann versuche ich, Leute in die Beziehung mit mir rein zu beschämen und so weiter. Dann mache ich Männer vielleicht weich und hole mir so einen Soyboy und so weiter und lebe an dem dann meinen Machtwillen aus. Aber ich muss halt Schleichwege nehmen. Zum Beispiel, auch banaler, ich bin Opfer. Ich will Opfer sein. Und ich bin besonders wehleidig. Und immer, wenn jemand zu laut ist, dann lasse ich dem das schon freichen, ob er nicht ruhiger sein kann, weil ich habe heute wieder Kopfschmerzen und so weiter. Und so kann ich, das ist halt die Sache, so kann ich mich als mächtig noch wahrnehmen. Das ist eine psychologische Befriedigung, die tatsächlich auch teilweise zu Ressourcen führt, also echten guten Dingen, aber die oft sehr unbewusst durchgeführt wird, weil das eigentlich ein bisschen Selbstschutz ist, weil es sehr unangenehm ist zu sehen, was ich da mache. Und bei Nietzsche wäre es auch unangenehm zu sehen, wäre, dass ich einfach schlecht weggekommen bin, dass ich mit schlechten Voraussetzungen zur Welt gekommen bin, dass ich vielleicht körperlich degeneriert bin oder so, oder krank bin und dass das einfach Pech ist. Und es muss immer jemand schuld sein und ich muss mich doch noch irgendwie mächtig fühlen. Ich weiß nicht, ob ich das gut zusammenfassen konnte, aber
doch, ich finde, Ich finde das auch eigentlich sehr, sehr intuitiv einleuchtend. Ich glaube, jeder
kennt das auch von sich.
Jeder macht das durch. Das ist so, ach, und wenn man nur, weiß ich nicht. Gerade die Depression ist so ein Paradebeispiel. Du hast so einen permanenten Kreislauf von so, warum muss jetzt ausgerechnet mir das schon wieder passieren? So kann denn in meinem Leben nie irgendetwas richtig laufen. Du drückst die Schuld von dir weg. Wenn das in einem, also meiner Meinung nach, korrigier mich gern, wenn du es anders siehst oder wenn Nietzsche es anders sieht. Wenn du das nur kurzfristig machst und dir bestens bewusst darüber bist, dass du hier gerade nur eine Ausrede suchst, dann kommst du damit klar. Dann kannst du das machen, aber dann ist das eine Art Spiel. Aber wenn du diesen Gedanken ernsthaft bis zum Ende immer wieder verfolgst, dann gerätst du in depressiven Strudel, ne? Und ja. Da kommst du nicht mehr so einfach raus.
Genau, ja. Und es hat halt Vorteile in so depressiven Stimmungen zu sein, weil du hast halt auch eine Ausrede, warum machst du jetzt nichts und so weiter, und du bist ja wirklich leiblich wirklich am Boden und so weiter, und du kannst halt schon dir viel Stress auch ersparen damit.
Würdest du sagen, in kleinen tribalistischen Gesellschaften juckt das niemanden, ob du depressiv bist, dann stirbst du halt. Aber in großen Gesellschaften und vor allem durch Medien, die die Informationsverbreitung noch viel, viel einfacher machen als je zuvor, da kommt dieses, ich versuche bei meinem Gegenüber Mitleid zu erzeugen, noch viel mehr auf. Würdest du sagen, das hat sich dramatisch vergrößert, dieses Problem?
Ja, also Nietzsche hat das schon sehr, sehr hart vor über 100 Jahren beschrieben. Dieser Typus Mensch, der da ranwächst, der eigentlich gar nicht mehr schaffen will, sondern der dann irgendwie nur noch Komfort will. Aber jetzt ist es ja so überspitzt, dass es gar nicht mehr, es war wahrscheinlich nie krasser in der Geschichte. Und das hat auch was mit Wirtschaft zu tun und Sozialismus, weil du als schöpferischer Mensch, der einfach gestalten möchte, du hast halt starke Gegenspieler. Also an sich gibt es halt hohe Anreize, einfach Beamter zu werden, zum Beispiel.
Ja.
Genau, ja. Und das ist, das begünstigt eigentlich eine Psyche, die genau so ist, die vieles auch im Schatten lässt und gar nicht so sehr den Anspruch an sich hebt, zu gestalten, sondern lieber schaut, welchem Tyrann kann ich mich irgendwie unterordnen, und die so duckmäuserisch ist. Und dann merkt man halt, das ist ja auch was, wovor Carl Jung immer gewarnt hat, wenn dann die moralischen Umstände gegeben sind, weil das Unterdrückungswerkzeug ist halt oft die Moral, aber jetzt darf ich beschämen, und dann kann ich den, der seine Maske nicht richtig aufhat und so weiter, und die Ungeimpften, dann entlädt sich das so richtig. Diese ganzen Leute, die eben nicht in die Größe wollten, für die Macht auch schon was moralisch Böses ist und so weiter, die dürfen ja nicht mal so Sachen denken, wie Nietzsche sagt. Und deswegen müssen sie auch jedes Machtstreben an sich immer im Schatten lassen und verheimlichen. Da bricht das dann hervor. Und deswegen, man kann das schon sehr gut beobachten. Ja. Und auch allein schon progressiver Steuersatz zum Beispiel. Du wirst umso mehr vergewaltigt, desto mehr du in die Gesellschaft trägst, produzierst. Und du wirst eigentlich belohnt, wenn du immer unten bleibst. So.
Ja, ja, das mit dem Maske tragen und du bringst Omi um und Blockwart-Mentalität und so weiter und so fort, das ist sowieso das ist, so fängt auch jedes Gespräch an, das ich mit einem Etatisten führe. Die erste Stufe ist immer, ich bin der Gute, ich habe die Moral auf meiner Seite, und da geht Nietzsche ja schon hin und sagt, diese Form von Moral existiert überhaupt nicht. Ja. Das zweite, was dann kommt, ist, wenn ich sie erstmal von ihrem hohen Ross runterhole, zum Beispiel, indem ich ihnen erkläre, ja, wer kümmert sich ohne Staat um die Armen, dass ich dann versuche zu erklären, du sitzt überhaupt nicht auf einem moralischen Ross, weil das, was du Armen gibst, das nimmst du vorher anderen Leuten weg. Und so ein gutes Beispiel, was ich fand, ist, stell dir jetzt vor, du hast Krebs und du kannst dir die Chemotherapie nicht leisten. Das ist eine wahnsinnig schlimme und dramatische Situation. Aber jetzt geht's zu diesem Krebspatienten hin und sagt so, okay, ich gehe für dich mit einer Pistole, die ich Leute an den Kopf halte, die ausrauben, damit du deine das bezahlen kannst. würdest du das wollen? Die meisten Krebspatienten würden mit Sicherheit sagen so, ey, da sterbe ich lieber, das mache ich nicht mit. Und ja, das und
selbst
ist eben,
wenn, dann verkleidet man es nicht mehr unter so einer Moral, sondern es ist schon klar, was jetzt hier gerade passiert. Ja.
Genau, da kommen nämlich die Ausreden dann vor, ne? Und das ist, da kommt dann dieses Gaslighting, da werden die Leute sehr, sehr aggressiv bei. Und wenn sie damit dann auch noch scheitern, dann kommt nur noch dieses Relativieren. So in Diskussionen ist da bist du aufgeschmissen, da kommst du gar nicht mehr weiter. Das geht hin bis zu, wenn wir schon bei die Welt als Wille und Vorstellung sind. Das geht dann dahin, dass die Leute die objektive Realität leugnen. Obwohl es jetzt schon mehrere Jahre her ist, das ist für mich der prägnanteste Videoclip, den ich in meinem Kopf habe, bei What is a Woman von Matt Walsh. Hast du den Film gesehen?
Nee, ich habe viele Ausschnitte gesehen.
Ja.
Vielleicht am Ende dann den ganzen durch.
Guck's dir bei Gelegenheit mal an, wenn du was zum Lachen haben willst. Ist wesentlich besser als Am I Racist. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, da geht Matt Walsh durch die Straßen und fragt jede Menge Leute nach, was ist eine Frau? Und natürlich kriegt er nie die richtigen Antworten. Und irgendeine Feministin, die reizt damit 3-4 Fragen immer weiter, bis er sagt, naja, wenn das nicht so wäre, dann würden wir ja jetzt gerade nicht diese Konversation führen. Und sie guckt ihn allen Ernstes an und sagt dann so, führen wir diese Diskussion denn gerade tatsächlich? Ja. Und das ist so, und du denkst dann so also du wirkst ja lächerlich. Das ist ja komplett jenseits von, und ja, wir sind bei über einer Stunde. Lass mich zum Abschluss kommen mit folgender Frage. Hat's ein Ziel? Kommen wir da wieder raus? Oder entwickeln wir gesellschaftlich eine Form der Übermoral des Übermenschen? Oder ist Hopfen und Malz verloren und müssen wir uns dem Nihilismus ergeben? Oder wo würdest du sagen, landen wir?
Also aus Nietzsches Sicht, und ich sehe das ähnlich, aber nicht wegen ihm, sondern einfach ganz pragmatisch, ich denke eigentlich nie in die Gesellschaft und wir so sehr. Schon in einem kleinen Wir.
Ja.
Aber also die meisten sind schon Schafe und für die meisten macht es nicht Sinn, sich mit dem Übermenschen zu befassen, weil es auch zu schmerzhaft wäre. Es gibt ja auch Wahrheiten, die ich vor mir wegschiebe. Ich bin jetzt nicht jeden Tag in dem Bewusstsein, dass ich sterben werde und so weiter. Manche Wahrheiten sind erstmal noch zu schmerzhaft, aber was man natürlich derzeit schon sieht, ne, überhaupt, dass jetzt mein Kanal auch Interesse bekommt und so weiter, weil bei denen passiert dasselbe wie bei mir. Ich lese Nietzsche und denke mir, krass, das beschreibt ja, was heute passiert. Das beschreibt die Sachen sehr gut und die denken dasselbe. Und dann gibt es auch immer mehr, ich habe das Gefühl, so diese libertäre Haltung nimmt etwas zu, die auch irgendwie ein bisschen da auch mitschwingt bei Nietzsche. Ja, ich finde, man muss einfach gestalten. Man muss einfach selber gestalten. Bei mir hat das jetzt dazu geführt, dass ich ausgewandert bin. Ich habe jetzt einen philosophischen Club gegründet. Das sind Leute, die ich halt sonst nicht im Umfeld hätte. Für die ist das dasselbe. Plötzlich ist man schon mal mit 20 Leuten zusammen, kann über Dinge sprechen, über die man sonst gar nicht sprechen kann. Wir sprechen auch viel über freie Privatstädte und Anarchokapitalismus und so. Ich denke, wenn man das ein bisschen ausweitet, ne, wenn wir mal eine gute Privatstadt haben oder so, dann reicht das erstmal ganz gut. Die Leute kann man eh nicht überzeugen. Man will die meisten Leute auch gar nicht so sehr überzeugen. Und die Spaltung zu Corona-Zeiten sehe ich nicht als das Problem. Das empfand ich ja jetzt ganz gut. So, jetzt sehe ich so, wie die Leute aufgestellt sind.
Währenddessen oder im Nachhinein?
Also natürlich war es war währenddessen war die Spaltung nicht das Problem, dass ich der Arsch war. Das war für mich der Problem, dass von meinen Gebühren für Rundfunk einfach Falschaussagen und Propaganda gegen mich sozusagen geführt wurde. Das habe ich derart als Angriff empfunden, dass ich gesagt habe, auch ich will auf keinen Fall mehr Steuern nach Deutschland senden und auch keinen Rundfunk beitragen. Deswegen bin ich auch ausgewandert. Also das war dann mein Wille zur Macht und das hat mich erstmal beruhigt. Aber zu sehen bei den Leuten, die irgendwie dieses Narrativ so aufgegriffen haben, die da nicht hinterfragt haben, die auch dann einfach so, ja, die auch herablassen gegenüber den Ungeimpften wurden und so weiter. Ich will ja nicht, dass das nicht ans Tageslicht gekommen wäre. Ich finde, das zu sehen, finde ich ja gut. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis, dass wir alle zusammen sind und in Harmonie. Ich sehe auch den Wert hinter Konkurrenz gegen Uneinigkeit und ich akzeptiere auch, dass das Leben an sich eine gewisse kriegerische Art hat, dass wir ständig in irgendeinem Konflikt und Krieg sind und dass wir da nicht zu sensibel damit sein sollten.
Ja, für mich hat halt sich, also während der ganzen Phase selbst, da, ja, wie soll ich, mir schwebt das Wort Kriegskommunismus im Kopf rum, aber der Punkt ist einfach nur, es war halt irre. Und in der eigentlichen Zeit war es halt so, ja, komplett verrückt. So, man wurde angeschrien von Fremden, so zieh eine Maske auf, das ist vollkommen geisteskrank. Aber im Nachhinein, wo alles vorbei ist, bin ich froh drüber, weil ich habe dort die besten Freundschaften gefunden. Ich habe falsche Freundschaften verloren, worüber ich im Endeffekt froh bin. Also ich bin froh, dass es passiert ist, aber auch sehr, sehr froh, dass es vorbei ist. Ja. Ben, als letzte Frage.
Kann ich vielleicht auch noch eine Frage stellen?
Ja, selbstverständlich.
Weil das interessiert mich jetzt, weil ich glaube, so dieses wirklich Forschen philosophisch, was treibt mich überhaupt an, wie ist die Welt beschaffen, das ist eh nur für manche interessant und auch gar nicht so wichtig für die Lebensqualität. Also bis zu einem gewissen Grad schon, aber nicht so in dieser Fülle. Aber dieses einfach das grundsätzliche Verständnis, dass ein freier Markt zu mehr Lebensqualität führt als ein sozialistischer Markt in Anführungsstrichen. Hast du das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind? Ich sehe da auch die Spaltung bei zum Beispiel jetzt Trump an der Macht. Ne? Dann wird einerseits gesagt, ja, der ist auch nur eine Marionette und natürlich frame ihn die Medien jetzt als Diktator und so weiter. Aber dass der teilweise halt auch mit im Zusammenspiel mit Musk sehr libertäre Werte vertritt, hast du das Gefühl, dass da vielleicht, dass wir da die Chance haben, das wird irgendwann wieder in Vergessenheit geraten, aber dass mehr den Leuten mal bewusst wird, auch Milley und so weiter, dass der Staat einfach ein Problem ist und dass umso mehr freier Markt wir alle besser dran sind und nicht irgendwie nur ein paar reich werden und die anderen verhungern.
Du meinst, ob das mehr in den Köpfen von den Leuten ankommt?
Ja, ob wir da auf einem guten Weg sind gerade.
Ja, ich denke, es war in der Vergangenheit noch nie so gut wie jetzt. Ich merke das jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Ich meine, ich mache nochmal schamlose Eigenwerbung. Es ist zwar schon 25 Jahre alt, aber das souveräne Individuum beschreibt das so unfassbar gut. Allerdings auf einer etwas anderen Basis. Was noch nie in der Menschheit zuvor da gewesen ist, ist eine so starke Vereinfachung der Informationsverbreitung durchs Internet. Das hat einfach dafür gesorgt, dass du konntest früher ein Buch verbrennen und dann war das nicht mehr da. Du stellst jetzt einfach irgendein Buch auf archive.org, das ist immer da und wird immer da sein. Das wird überall auf jeder Flecken der Erde abrufbar sein, solange du ans Internet kommst. Und abgesehen von nordkoreanischen Verhältnissen kommt, naja, vielleicht noch Iran und so, ja, da kommt halt quasi jeder ins Internet. Die versuchen noch, uns zu zensieren. Aber jeden einzelnen Tag habe ich mehr Erfolgserlebnisse, indem ich nur durch, und ich bin ja auch nicht selber da drauf gekommen, ich habe mir den ganzen Kram ja angeeignet, indem ich die Sachen logisch angehe und vom einen aufs nächste komme. Ich erlebe natürlich sehr, sehr viel Ignoranz. Die Leute wollen das nicht hören. Die Leute wollen zurück die Rechten wollen zurück in ihren Nationalstaat, die Linken wollen mit 7 Meilenstiefeln in den transhumanistischen, globalistischen, internationalen Weltkommunismus, genau. Aber die Gedanken, die ich permanent ausführe, von wegen so, das kann man privatisieren und ich habe in meiner eigenen Logik keinen Widerspruch, die funktioniert so gut wie, ich glaube, halt noch nie. Es gab sicherlich herausragende Vorreiter wie Mises und wie Rothbard und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so gut wie heute hat sich die libertäre Szene noch nie verbreitet. Und ich bin da ja auch so dermaßen engagiert dabei, dass mir das richtig viel Freude macht, die Gedanken halt permanent weiter zu verbreiten. Und ich merke halt, dass das ankommt. Klar, ich wünsche mir ein wesentlich schnelleres Wachstum und so weiter. Aber gut, ist halt nicht vorhanden. Nicht jeder hat immer dieselben Gedanken. Und ich beherrsche sicherlich nicht die Suchalgorithmen. Gefördert werde ich schon gar nicht. Aber also jedenfalls nicht von so einem öffentlich-rechtlichen Apparat oder sowas. Aber ich denke, doch. Also ich bin mittelfristig sehr, sehr optimistisch. Also ich denke, so gut war es noch nie. In den letzten 4 Jahren hat sich mehr getan als in den 40 davor.
Cool, ja. An der Stelle will ich Michael Petke grüßen. Der ist auch ein Abonnent von dir. Fand ich ganz interessant. Da sind wir so drauf gekommen, dass er mich auch schaut, weil ich habe so geschäftlich vor allem mit ihm zu tun und wusste gar nicht, dass er hat gar nichts groß damit zu tun, mit diesen ganzen Wirtschaftsfragen, aber er hat gemeint, rosa-rot Panzer, dann zieht er sich immer wieder rein.
Okay.
Und er meinte dann auch zu mir, mit dem musst du mal ein Interview machen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe schon 3 Stunden mit dem gesprochen, das war's zu der Zeit.
Das ist immer am geilsten, oder? Da kriegt man immer, ja, höre ich auch immer wieder. Du musst mal mit XY sprechen, habe ich schon längst getan. Ja, ja, ich kenne das. So, dann für alle Leute, die jetzt richtig stark auf den Geschmack kommen, also erstmal @BenRichterPhilosophie auf YouTube. Und dort könnt ihr sehr, sehr vielen Gedanken von Ben bezüglich Nietzsche und Wille zur Macht oder alles, was so grob damit zusammenhängt, betrachten. Aber als Abschlussfrage noch, wenn darüber hinaus noch jemand auf den Gedanken kommt, er möchte anfangen, Nietzsche zu lesen, würdest du hier Ecce Homo als Einstieg empfehlen oder was wäre das Werk, was du den meisten Leuten empfiehlst? Ich empfehle oft Menschliches als Menschliches, ist aber abschreckend, weil das Dickste ist.
Es ist das Linkste?
Das Dickste.
Ah, das Dickste, okay. Ja, ist halt so kann fett. Sein. Ne? Also Nietzsche hat grundlegend halt so aphoristisch gearbeitet. Ne? Der hat so Aphorismen geschrieben, also so Absätze und dann wurde das zu Büchern zusammengebündelt und manche haben damit ein Problem. Ich würde mit Genealogie der Moral arbeiten. Es hat natürlich Vorteile auch, ne? Man kann sich immer was rausziehen.
Ja.
Aber zur Genealogie der Moral ist halt systematisch ein bisschen aufgebaut und es ist so hart, dass es einfach unterhaltsam ist. Es ist so provokativ und bringt so sehr neue Gedanken, weil das ist bei Nietzsche halt der große Vorteil. Es ist schwer, außerhalb des Rahmens zu denken, was du überhaupt mal gehört hast. Und Nietzsche macht da echt einiges kaputt. Er sieht sich auch als den großen Zerstörer und gleichzeitig ist er nicht der, der dir ein neues Wertemodell oder moralisches Modell gibt. Das heißt, er zieht dich wirklich Redpill-mäßig aus der Moral raus und lässt dich dastehen und jetzt darfst du selber gestalten. Und dann entscheidet sich, ist der Weg zum Übermensch etwas, mit dem du was anfangen kannst oder willst du doch wieder zurück in die Matrix? Ja. Also das Buch macht Bock, ist super hart und erklärt grundsätzlich diese Thematik Moral und dann kannst du auch die ganzen anderen viel besser verstehen.
Ich würde trotzdem so weit gehen zu sagen, es gibt kein Zurück in die Matrix, weil das, was du gelernt hast, das kannst du auch nicht wieder vergessen. Ja, dann so in dem Moment weißt du schon mal mehr als vorher und dann willst du auch nicht mehr zurück. Also was ich übrigens vielleicht noch anmerken könnte, diese komischen von Nicole Verlag hier, die Nietzsche schreibt teilweise in verschiedenen Sprachen. Der schreibt irgendwie auf Latein und auf Griechisch und so weiter und so fort. Und wenn ihr da zum Beispiel nicht fließend Altgriechisch sprecht, dann besorgt euch das teilweise vielleicht besser von einem anderen Verlag, weil die haben das einfach nicht übersetzt da drin gelassen, was ich kacke finde. Aber
ich meine, so einzelne Sätze halt, ne? Der jetzt nicht nur ein Kapitel.
Teilweise eine Dreiviertelseite. Fand ich sehr, sehr beschissen. Also hat mich tierisch gestört. Ich habe mir das dann teilweise versucht zu ergoogeln, was Nietzsche denn da geschrieben hat. Und manchmal habe ich es nicht gefunden. Und mich hat das gestört. Ich finde dann muss man das halt als Verlag, als Übersetzung nebendran drucken. Meine Meinung. Bei Englisch kann ich jetzt noch verstehen, dass man es lässt. Vielleicht vor 50 Jahren auch noch auf Französisch. Aber also bei Altgriechisch ist bei mir echt der Sack zu.
Ja, das ist bei Schopenhauer auch so. Ne?
Ja, Ben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wenn du möchtest, wirb noch gerne, was immer du gerne möchtest, deinen Philosophie-Club zum Beispiel.
Den Philosophie-Club, ja, ich glaube, das ist für die interessant, die merken, dass sie die Videos interessant finden und die Themen interessant finden. Eigentlich auch jemand, der jetzt hier gemerkt hat, dass er das interessant findet. Und wenn er sich mal richtig darüber austauschen will und auch in einer Offenheit, die wie auf YouTube schwierig ist. Und es geht wirklich nicht darum, was Neues zu propagieren, wie man sich verhalten oder denken sollte, sondern wirklich nur rauszuziehen aus diesen Mustern, sodass man aus meiner Sicht halt selber zum Philosophen-Typus werden kann. Was für mich so mit einer Würde überhaupt erst verbunden ist. Da kann sich das sehr, sehr lohnen. Also der gemeinschaftliche Aspekt und auch sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln, wird da sehr gut, ein gutes Fundament geschaffen. Gibt's bei mir immer in der Videobeschreibung einen Link zu der Freie Blick. Und dann gibt's da auch einen Trailer und kann man sich ein bisschen reinschauen.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.